Aber zwei Dinge sind mir ganz arg aufgefallen. Jemand muss mir nachher erklären, was die Philadelphia-Lieder sind. Höre ich echt zum ersten Mal. Sorry, ich weiß, ich betrete vielleicht hier heiligen Boden, aber das wäre mir schon nochmal wichtig. Danke dir sehr. Und das Zweite, das Handy hätte ich gerne. Direkter Draht zu Gott. Wow. Also das ist schon was. Verrückt, ne? Verrückt, dass wir, die wir zu Jesus gehören, manchmal gar nicht so arg an ihm so dran sind. Dass wir an so vielen anderen Sachen dran sind. So geht's mir auch, wenn ich so an meine To-Do-Liste sehe und was so alles dann noch dazukommt, was gar nicht geplant ist und wie viel Visionäre mir dann noch in die Quere kommen und tolle Ideen haben, dann ist ganz schnell vorbei mit dem Ganzen. Aber da komme ich nachher drauf zurück. Zuerst mal, heute Morgen geht's um dieses Ich kam, sah und siegte. Und ich habe mir, als ich so vorbereitet habe, ich muss ehrlich sagen, ich tue manchmal, wenn ich Predigten oder Bibelarbeiten vorbereite, nebenher noch andere Sachen machen. Also das darf sich jetzt keiner als Beispiel nehmen, auch nicht die Hauptamtlichen hier, überhaupt nicht, aber ich bin halt wirklich Multitalent, gell? Ich kann so 3-4 Sachen auf einmal machen, auch wenn ich gerade Predigt vorbereite und so, das hilft mir noch. Und jetzt muss ich eine Sache zugeben, die gebe ich eigentlich ungern zu, aber ich gebe sie trotzdem zu. Als ich mich da vorbereitet habe, da habe ich nebenher, ich mach's nicht immer, wirklich, war nur mal so, einmal vielleicht. Ich habe nebenher Fußball geguckt. Wirklich. Und dann die Mannschaft, die gewonnen hat, dann haben die Fans was geschrien. Wisst ihr, was manchmal die Fans schreien, wenn sie gewinnen? Was? So sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus, so sehen Sieger aus. Und ich habe mir überlegt, wie sehen denn Sieger aus? Sehen Sieger aus wie ich? Oder sehen Sieger aus wie die Person, die wir gerade hier vorne gesehen haben? Ich habe dann so im Internet ein bisschen geguckt und habe mir rausgesucht, wie sehen denn Sieger aus? Soll ich euch mal ein paar zeigen? Ein paar wenige, hat es ganz viele, ganz coole Sieger. Aber ich habe mal nur so ein paar dabei. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hier alles. Also wie sehen Sieger aus? Thema ist ja, ne, nochmal, ich kam, sah und siegte. Cäsar hat das ja mal gesagt. Sieger, wie sieht das aus? Kann zum Beispiel so aussehen. Das ist dann so richtig übertrieben, der hat gleich alle 3 Positionen gemacht, kein Problem. So können Sieger aussehen, aber Sieger könnten auch so aussehen. Alles gegeben, total am Ende, gesiegt, aber sieht natürlich auch schlecht aus, oder? Also so können Sieger auch, habt ihr das noch nie gesehen? Kommt übrigens öfters vor, als man denkt. Es ist inzwischen den Medien gesagt, die sollen dann ein bisschen wegschauen. Also dann eher kurz auf die Loser gehen, bis die dann ausgespuckt haben und dann wieder schauen. Oder es kann Folgendes passieren, und ich habe ja 2 Kids, ich weiß, wovon ich rede, dass die Eltern sagen, so sehen Sieger aus, und der Kleine sagt, ich muss verlieren, ich muss verlieren, ich muss verlieren. Und manchmal kommt es mir auch so vor, wenn ich so manchen Sieger sehe, denke ich mir, na, so will ich nicht unbedingt aussehen. Wir reden vom Sieg, wenn es um Sport geht. Und manchmal ist es so, dass der Sieger von heute der große Loser von morgen ist. Der heute hochgelobt wird, morgen, da springt die Leistung eben nicht und dann sieht's ganz schlecht aus. Oder der Politik-Sieger von heute, die heute gewählt werden nach 4 Jahren, wenn sie nicht mehr gewählt, sind die großen Verlierer. Natürlich haben sie in den Kommentaren, die sie dann sagen, trotzdem gewonnen. Aber wie sehen denn wirklich Sieger aus? Was ist Siegen eigentlich? Also ich habe mit dem einen Mann gesprochen, der in Deutschland, der ist, der den großen Lottogewinnern, also nicht die 50.000 Euro gewinnen, sondern die großen Gewinner, das sind die also alle über 1 Million, der denen die Nachricht überbringt, dass sie gewonnen haben. Also wenn man jemand Glücksbringer nennen kann, dann ihn. Ich habe mit ihm gesprochen über die Fernseharbeit, die ich mache, wie immer wieder so Kontakte und Interviews mit ganz interessanten Leuten, und das war mal ganz interessanter. Und ich habe ihn gefragt, wie ist das denn so, wenn man so dem Sieger im Lotto seine Nachricht überbringt? Und wie sehen denn solche Sieger aus? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, am Anfang sehen sie ziemlich baff aus, sind ziemlich kaputt erstmal, weil sie das erstmal gar nicht wirklich fassen können. Und wenn ich dann so ein bisschen nachfrage, merke ich, die sind total unvorbereitet, und ich gebe dann so ein paar Tipps, und dieser Mann, der ist dann sehr lange mit diesen Leuten, die im Lotto gewonnen haben, zusammen, gibt ihnen ganz große Tipps, und dann frage ich, und wie sehen denn die Sieger nach einer Weile aus? Das ist interessant, was er gesagt hat. Er sagt, 90% aller Lottogewinner in Deutschland sehen kurze Zeit nach dem Lottogewinn kaputter aus wie vorher. Übrigens, wir haben das aufgenommen, also ich sage das nicht einfach so, das ist einer, der wirklich da drin ist und der weiß, um was es geht. Er sagt, so sehen dann Sieger aus, total kaputt, das Geld überfordert sie total, die Beziehungen gehen kaputt, die Beziehungen, die sie dann noch haben, sind nur künstliche Beziehungen, ganz, ganz schwer. Wie sehen denn Sieger wirklich aus? Ganz oft zeitlich gewonnen und was bleibt dann übrig? Wenn wir so in die Reiche dieser Welt gehen, die großen Reiche, ich werde nachher ein bisschen was von Napoleon sagen. Wisst ihr, warum mir Napoleon sehr nahe steht? Wer traut sich's zu sagen? Der fliegt raus. Danke. da meint seiner gut mit mir, genau. Also ihr habt's kapiert, Zachäus, Napoleon, das sind so meine Typen. Mag ich eigentlich ganz gut. Aber ich werde nachher ein bisschen was über Napoleon sagen. Sehen so Sieger aus? Was sind wirklich Sieger? Und dann kommen wir Christen, dann kommen wir Fromme und sagen, unser Sieger, das sieht ganz anders aus, unser Sieger ist Jesus Christus. Und dann kommt natürlich die große Frage, wer war dieser Jesus Christus eigentlich? Wer war der, der sagen konnte, ich kam, ich sah und ich siegte. Und wie sieht das Ganze aus? Jetzt alles erstmal nur einführend. Ich habe vorhin gesagt, ich habe viel Zeit. Ihr seid gut im Hören, habe ich gehört. Das ist richtig. Ihr müsst auch schnell hören, weil ich habe viel Material. Und wenn ihr schneller hört, bin ich schneller durch und dann ist schneller fertig. Okay? Also ein bisschen Power hier im Hören und dann wird es schon recht. Wer war dieser Jesus Christus eigentlich? Wer war dieser Sieger? Wer war dieser, der heute überall noch immer wieder in der Titelseite, auf der Titelseite ist? Also ich schaue regelmäßig mir Fokus, Spiegel, Stern an, um zu sehen, was ist so dran in dieser Gesellschaft. Interessant, immer wieder, und zwar jedes Jahr, kommt mindestens eine Nummer, wo es um diesen Jesus Christus geht. Wer war dieser Jesus Christus? Und war er ein Sieger? Ist er ein Sieger? Oder war er der größte Loser der Geschichte? Das sind schon solche Fragen. Ich persönlich muss sagen, ich bin ein begeisterter Anhänger von Jesus. Und das sage ich nicht nur, weil ich halt fromm bin und hier sollte ich ja sowas sagen. Wäre ja dumm, da kommt der Redner hier und sagt, oh, Jesus ist ein Loser. Nein, nicht deswegen, sondern weil er wirklich mein Leben total verändert hat. Weil er mein Leben neu gemacht hat. Ich habe euch vorhin gesagt, ich würde euch das so erzählen. Ich war 7 Jahre alt. Ich war in Spanien in einem Kuhstall. Und zwar nicht zum Kühemelken oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die arme Kuh, die ich melken müsste, keine Ahnung, was da passieren würde. Entweder sie kaputt oder ich kaputt. Keine Ahnung. Aber ich war in einem Kuhstall mit 7 Jahren in Spanien in einer Zeit, wo es verboten war, Bibel zu lesen, Bibel auf Spanisch zu lesen. Und wo es verboten war, Gottesdienste zu halten. Und über Missionare aus den USA, die den Mumm hatten, trotzdem nach Spanien zu gehen und dort das Evangelium weiterzugeben, wurden wir als Familie eingeladen in diesen Kuhstall. Kuhstall, warum? Also sonntagmorgens Kühe raus, Leute rein, Gottesdienst gefeiert, Leute raus, Kühe wieder rein. Warum? Es war verboten. Und es war tatsächlich so, dass die Guardia Civil, die Polizei, die es heute noch gibt, aber die damals richtig unter Francos Hand war, dass die kam und Leuten, die mit Jesus ernste Sache gemacht haben, die Bibel gelesen haben auf Spanisch, dass die gepackt haben und ins Gefängnis geschmissen haben. Ich war mit 7 zum ersten Mal im Gefängnis. Aus dem Grund. Aber das war kurze Zeit später. An diesem einen Morgen, da sitze ich da in diesem Kuhstall, es muffelt nach Kuh, und zwar richtig. Die Mücken sind so rumgeflogen, ein guter Freund von mir, der hat immer so eine Nadel dabei, da, dann, wenn die sich hingesetzt haben, immer so die Nadel so an die, da reingestochen, war auch spannend, wenn die Predigt mal nicht ganz so war, ne? Aber ich saß da drin und dann kommt ein Missionar rein, das war der, von dem ich vorhin auch gesprochen habe oder den ich erwähnt habe, kleiner Mann, ganz anders wie die anderen Amis, die ich kannte, die waren mir alle zu groß. Vielleicht deswegen auch wieder habe ich besonders zugehört. Aber er hat dann geredet, ich will euch heute von dem besten Freund meines Lebens erzählen. Und ich habe gedacht, das ist super, das wird bestimmt Jesus sein. Ist das so, gell? Entweder Jesus oder Abraham passt immer bei uns. Wenn irgendeine Frage gestellt wird, müsst ihr euch merken, passt immer. Also wenn da die Jugendreferenten irgendwas fragen, sagt Jesus oder Abraham. Selbst wenn es falsch ist, können sie nicht sagen, dass es falsch wäre. Das ist der Vorteil. Und der hat dann aber nicht von Jesus angefangen, sondern der hat von seinem Schäferhund angefangen zu reden. Und er hat erzählt, er hätte einen deutschen Schäferhund und das wäre Tiger, hat er ihn genannt, und das wäre sein bester Freund und Wahnsinn und was der mit dem schon alles erlebt hat, und der freut sich, wenn er kommt, und der Hund freut sich, wenn er kommt, und alles so hin und her. Ein Motzding, mein bester Freund. Und dann haben wir gedacht, oh, coole Predigt, hat keiner erwartet, kein Jesus und kein Abraham, war aber auch ganz nett und unterhaltsam. Und irgendwann mal sagt er dann, wisst ihr, und ich habe von meinem besten Freund gesprochen, aber ich habe noch den allerbesten Freund, und jetzt kommt's, jetzt seid ihr auch beruhigt, oder? Und dann kam Jesus. Und dann hat er angefangen, von Jesus Christus zu sprechen. Und ich saß da mit meinen 7 Jahren und ich habe zugehört. Ich glaube, Gott hat selber mein Herz dahin bewegt, auf die Lippen dieses Mannes. Ich habe zugehört und habe gehört, wie Jesus Christus sein Leben für mich gibt, wie er alles bereit ist, für mich zu geben, nichts einfach im Himmel lässt, um wirklich sich ganz für mich zu verausgaben, für mich zu sterben. Ich höre das Ganze mir an und dann weiß ich ganz genau, in meinem Herzen mit 7 Jahren, weiß ich ganz genau, diesen Jesus will ich auch als allerbesten Freund meines Lebens haben. Und dann kommt eine rhetorische Frage. Kennt ihr rhetorische Fragen? Das war auch so eine. Also man fragt was, obwohl man keine Antwort will. Man will ja, dass die Leute ein bisschen nachdenken oder so. Also der hat dann gesagt, rhetorisch, willst du nicht auch Freund von diesem Jesus sein? Und ich war mittendrin gesessen in dieser Menge, vielleicht 150 Leute oder so in diesem Kuhstall, und ich höre das und für mich war das klar, ich muss meine Hand strecken und ich strecke meine Hand mitten in dieser Menge. Ich habe dann gemerkt, ich bin der Einzige. Und habe mit 7 Jahren gesagt, ich will auf der Seite dieses Siegers stehen. Ich will zu diesem Jesus gehören. Ein paar Minuten später, wird's nie vergessen. Es macht mein Leben bis heute aus. Es ist das Zentrum meines Lebens. Ein paar Minuten später gehe ich hoch in einen kleinen Raum. Alles ist mit Stroh ausgelegt und ich knie nieder und gebe meinem Leben diesen Jesus Christus. Den wahren Sieger, der sogar mich dann besiegt hat im Innern. Und seither gehöre ich zu Jesus. Und seither, ich will euch mal eins sagen, ich bin kein Superchrist, ich bin kein Überflieger, aber ich bin einer, der kapiert hat, dass Jesus der ist, der in meinem Leben mich hält und dass ich von ihm abhängig bin jeden Tag meines Lebens. Das ist Jesus Christus. Napoleon hat Folgendes dazu gesagt. Habt ihr gewusst, dass Napoleon auch Dinge über Jesus gesagt hat? Noch nie gehört? Napoleon hat sehr viel über Jesus gesagt. Und er hat Folgendes gesagt. Ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht zum Zitieren. Der hat gesagt, ich kenne die Menschen, und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister nehmen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Begründern von Reichen und den Göttern anderer Religionen wahr. Diese Ähnlichkeit existiert hier nicht. Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Feuer beeindruckt mich tief und seine Willenskraft beschämt mich. Zwischen ihm und wem auch immer auf dieser Welt gibt es keinen Vergleich. Er ist wahrhaft einzig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, seine Art zu überzeugen, lassen sich weder durch menschliche Bildung noch durch die Natur der Dinge erklären. Und dann sagt er Folgendes. Alexander, und damit meint er Alexander den Großen, und Cäsar, ich kam sah und siegte, Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber worauf beruhen diese Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus hingegen, Jesus gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Ich habe zwar auch große Menschenmengen zu enthusiastischer Anhängerschaft bewegt. Sie wären für mich gestorben. Aber hierzu musste ich präsent sein mit dem elektrisierenden Einfluss meiner Blicke, meiner Worte und meiner Stimme. Wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen gewissen mysteriösen Einfluss, auch wenn bereits 1800 Jahre vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin für ihn durch Feuer und Flut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert erachten würden. Napoleon hat Jesus Christus in sein Leben gesehen, hat gesehen, da haben wir es mit jemandem zu tun, der so ganz anders ist wie alle anderen. Und deswegen ist es bis heute noch so, dass Menschen sein Leben für ihn geben, dass Menschen sterben um seines Namens willen. Im letzten Jahrhundert gab es mehr Märtyrer als in den ersten 19 davor. Habt ihr das gewusst? Also nicht so, dass es immer weniger Märtyrer werden, es werden immer mehr. Also im letzten Jahrhundert mehr Märtyrer als in den ersten 19 davor zusammengezählt. So viele Menschen heute, die immer noch sagen, dieser Jesus Christus ist es wert, er ist der wahrhaft Sieger. Er ist der wirklich der Sieger ist. Er ist der, bei dem es sich deswegen lohnt, auch ranzugehen. An dem es sich lohnt, dran zu sein. Von dem es sich lohnt zu sagen, das ist der beste Freund meines Lebens. Der ist bei mir dran und der ist der, an den ich mich festhalte. Jetzt habe ich euch einen Bibeltext. Kennt ihr Bibel? Kennt man das? Kennt man hier schon, oder? Habt ihr, wenn ihr einen zufällig so hier habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. Ich habe eine besondere Übersetzung hier. Ich habe das Buch von Roland Werner mal heute genommen, wenn man so manche Dinge so ein bisschen vielleicht mal anders hört und dann auch klarer verstehen kann. Und wer eine Bibel da hat, der darf aufschlagen, Epheserbrief Kapitel 5. Epheser 5. Und diese Verse werden uns begleiten heute Morgen, dann heute Abend und auch morgen früh nochmal, so ein bisschen als Vorgabe dessen, was die Themen auch für diese Tage sind. Seid ihr soweit? Könnt ihr eigentlich noch? Weil ich habe noch eine knappe Stunde oder so. Könnt ihr noch? Ja, okay. Wenn ihr nicht könnt, dann müsst ihr einfach ein bisschen mehr beten daheim, dass ihr ein bisschen fitter werdet geistlich oder so. Nein, sorry. Epheser 5. Epheser 5 ab Vers 8. Ja, Epheser 5 ab Vers 8. Habt das? Die haben, die anderen schämen sich jetzt natürlich zu Grund und Boden, keine Bibel. Wow, ganz schlimm, furchtbar. Aber ihr könnt vielleicht Ablass oder so, gibt's ja. Gibt's es hier? Nein. Jetzt habt ihr es aber. Epheser 5, Vers 8, da heißt es so. Und schaut mal, das, was hier steht, lass mich das vorher nochmal sagen, das ist das Grundprinzip im Neuen Testament, uns zu zeigen, wer waren wir früher ohne Jesus und was haben wir jetzt in Jesus. Da steht, denn früher wart ihr ganz von der Dunkelheit beherrscht. Aber jetzt seid ihr durch eure enge Verbindung mit Jesus selbst zum Licht geworden. Führt also euer Leben als Kinder des Lichts. Das Ergebnis, die Frucht, die aus einem Leben im Licht entsteht, ist jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dabei wägt ihr ab, was für ihn, den Herrn, nämlich Jesus Christus, gut und akzeptabel ist. Beteiligt euch also nicht an die Taten, die zur Finsternis gehören und die doch ohne gute, bleibende Frucht sind, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn die Dinge, die diese Leute im Verborgenen tun, sind so, dass es eigentlich schon beschämend ist, darüber überhaupt auch nur zu sprechen. Doch das alles wird als das erscheinen, was es wirklich ist, wenn das Licht darauf scheint. Alles, was sichtbar wird, ist damit dann ja auch selbst ein Teil der Wirklichkeit des Lichts. Deshalb heißt es ja in einem Lied, und das gilt auch heute Morgen ganz besonders für uns, erhebe dich, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Und dann heißt es, achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nochmal, achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, den Herrn, zu erkennen. Rauscht euch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als Chaos, sondern lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Seid in ständigem Austausch miteinander. Erfüllt eure Herzen mit dem Klang von Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern. Und singt so, da fehlen noch die Philadelphia-Lieder. Ihr müsst es echt nachher wissen, was es ist. Kommt mir jetzt jedes Mal. Und singt so Lobgesänge für Jesus, dem Herrn. Im Namen unseres Herrn, des Messias, sollt ihr zu jeder Zeit für alle Dinge euren Dank Gott, dem Vater, darbringen. Also das war so die Vorgabe, habe ich bekommen, ich soll über diesen Text reden, und am Anfang ist es immer erstmal, na, passt das überhaupt zu meinen Gedanken und so, und dann habe ich eine Sache erstmal gesehen, wo ich gesagt habe, genau das ist es ja eigentlich für heute Morgen. Da heißt es nämlich ganz am Anfang, also hier in dieser Übersetzung heißt es, aber jetzt seid ihr durch eure enge Verbindung mit Jesus, eine enge Verbindung mit Jesus. Jetzt frage ich euch mal, habt ihr eine enge Verbindung mit Jesus? Wenn man so eine Liste machen würde von 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist gut, welche Zahl würdet ihr eurer Verbindung mit Jesus geben? Wer wird so, soll man überhaupt fragen oder lieber nicht? Wer wird so mehr Richtung ab 5 gehen? Alle hier, Jugendkonferenz, klar, ihr seid echt Helden, ihr seid super. Oder wer ein bisschen, gell? Aha, Hauptamtliche, sehr gut, danke. Muss ja so sein, gell? Aber ihr müsst nie antworten, war wieder rhetorisch, vergisst's. Aber von ihm haben wir es jetzt gesehen, nachher reden wir mal miteinander. Ja? Ich frag dich mal ab, ob das auch wirklich stimmt, was du da sagst. Aber wenn wir das mal so bewerten müssen, wie eng ist unsere Verbindung zu Jesus? Und wisst ihr, was ich gelernt habe in den letzten Jahren? Ich bin jetzt schon... Das könnt ihr natürlich auch nachrechnen, aber ich bin jetzt 37 Jahre Christ. Bin alt. Jetzt könnt ihr zusammenrechnen. Ich bin 37 Jahre Christ und ich will euch eins sagen, ich habe ganz lange diese Lektion nicht gewusst. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das gemacht, was wahrscheinlich ihr gerade eben auch gemacht habt. Ich habe so diesen Zahlenstrahl von 1 bis 10 gesehen und habe gesagt, na, was tue ich denn dafür, dass ich eine enge Beziehung zu Jesus habe? Wie viel bete ich? Wie viel lese ich die Bibel? Wie viel singe ich? Wie viel diene ich ihm? Wie viel tausend Visionen versuche ich zu pushen mit meinem Leben? Wie viel plane ich? Wie viel To-Do-Listen habe ich? Wie klar ist meine Verbindung zu Gott in Bezug, dass ich einfach mit ihm rede? Wie oft denke ich über ihn nach? Wie oft bin ich für ihn da? Wie mache ich das? Und dann wurde mir klar, darum geht's doch gar nicht. Und wisst ihr, wann mir das klar geworden ist? Ich habe in der Bibel gelesen. Lest ihr manchmal schon, oder? Also heute ein paar nicht, aber so im Großen und Ganzen schon. Ich habe in der Bibel gelesen, in der Offenbarung steht was, das hat mich schon mein ganzes Leben lang herausgefordert, aber ich habe es nie kapiert. Und vor etwa 3,5 Jahren hat Gott mir das klar gemacht und plötzlich, mein Leben ist anders geworden. Wisst ihr, da steht nämlich dieses, dass wir zurück sollen zur ersten Liebe. Kennt ihr das? Und wisst ihr, dass ich mein ganzes Leben lang versucht habe, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Und jedes Mal, wenn das gepredigt wurde, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, habe ich mich wieder angestrengt und habe wieder gemerkt, nach einer Weile klappt's nicht, hoffentlich predigt es mal wieder jemand. Ich weiß nicht, vielleicht geht's euch gar nicht so oder geht's euch so. Dann kommt wieder das, ich will da wieder hin zurück, ich will wieder ganz nah bei Jesus sein. Oder so wie es mir vor kurzem ein junger Ingenieur sagt, ich will immer wieder in seine Hand zurückspringen. Ist das so? Und dann habe ich kapiert, die erste Liebe ist seine Liebe zu mir. Und zurück zur ersten Liebe heißt nicht, ich muss ihn mehr lieben oder besser lieben oder heiliger lieben, sondern zurück zur ersten Liebe heißt nichts anderes, als zurück an dieses Kreuz zu gehen, wo ich geliebt werde. Merkt ihr den Unterschied? Und das zu kapieren, wenn das Klick macht, dann wird das Leben anders. Dann ist mein Leben nicht mehr bestimmt auch von diesem frommen, schlechten Gewissen, was ich nicht alles noch tun müsste, um enger bei Jesus zu sein. Dann kommen Leute und sagen zu mir, na, bist wieder weit weg von Jesus, oder? Und dann kann ich heute sagen, weißt du was, aber Jesus ist ganz nah an mir dran. Merkt ihr den Unterschied? Und das lasse ich mir seitdem immer sagen. Das lasse ich mir auch nicht mehr anpredigen. Wenn ich mir eine Predigt anhöre, ich höre ganz wenig, meistens bin ich dran. Aber wenn ich eine Predigt höre und irgendeiner sagt mir, du musst aber, damit du näher an Jesus bist, dann sage ich, hallo, du hast nicht kapiert. Und deswegen ist deine Motivation, für ihn zu leben, dann auch die falsche. Ich habe mich heute unheimlich gefreut. Wie heißt der, der gesungen hat? Der Mann da hier? Wo ist er? Ich weiß ja nicht, ob du das bewusst gesagt hast oder nicht. Du hast einen Satz gesagt. Ich war baff. Den höre ich nämlich nie von, darf ich so sagen, Lobpreislern. Sorry. Mit ganz viel Respekt. Er hat vorhin was ganz Tolles. Er hat gesagt, es ist nicht das Singen, so in etwa. Da kannst du mich korrigieren, aber es ist nicht das Singen, nicht der Lobpreis, den uns in die Gegenwart Gottes bringt. Und auch das ist mir klar geworden und da stehe ich jetzt dazu, dass ich sage, nein, ich brauche keinen Lobpreis, um in die Nähe Gottes zu kommen. Jemand hat mal gesagt, fand ich super cool, der hat gesagt, wenn wir durch einen Lobpreis in die Gegenwart Gottes kommen würden, hätte er uns einen Lobpreisleiter geschickt und nicht Jesus. Hey, ich bin voll für Singen und voll für Lobpreis. Ich kann es zwar nicht, aber ich finde es cool. Aber hey, es ist nicht das, was mich in die Gegenwart Gottes bringt und nicht mehr Lobpreis und mehr Gebet bringt dich in die Gegenwart Gottes, sondern allein Jesus ist in deine Gegenwart getreten, damit du Gott ganz nah bist. Merkt ihr den Unterschied? Die enge Verbindung zu Jesus hängt nicht von dir ab, sondern von ihm ab. Das hat mich befreit. Jetzt könnt ihr sagen, gut, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Das ist schon immer das große Problem. Es war schon in der Bibel das Problem und wurde immer mehr. Aber wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wem klar wird, wie nah Gott ihm Jesus gekommen ist, der kann nicht mehr so weiterleben, wie er bisher gelebt hat. Nur wer es nicht kapiert hat, der klotzt das ganze Leben, dass er irgendwie dranbleibt und schafft es trotzdem nicht. Und deswegen, dieses zurück zur ersten Liebe, zurück zu dieser engen Verbindung, ist eigentlich nichts anderes als ein Stehenbleiben und sagen, Herr, wie gut, dass du mir ganz nahe gekommen bist. Darum geht's eigentlich. Das ist das Entscheidende. Das sind dann ganz enge Verbindungen. Das sind Verbindungen, die halten. Und kleine Lektion, okay, jetzt brauche ich bloß jemanden, der mir hier hilft. Jemand, der, ja, nett ist vielleicht? Gibt's hier nette Leute? Irgendjemand? Der Einigung. Komm, du, ja, ja, du musst es sowieso lernen, weil das war eine Katastrophe vorhin, was ich da gesehen habe. Ich habe was gelernt. Kennt ihr sie? Ist sie sonst gut drauf? Nicht so wie vorhin? Ja gut, also, ganz nett sein. Also. Wisst ihr, ich habe viele Predigten. Was? Was? Ich will auch lachen. Okay. Ja, kenne ich. Kenne ich. Ja, ja, hab mir schon gedacht, der sieht auch komisch aus. Na Gott. Sorry. Wisst ihr, ich hab ganz viele Predigten gehört und ich habe Bibel gelesen und ich habe Sachen gesagt bekommen und die waren alle gut gemeint. Ich will das gar nicht kritisieren, aber wisst ihr, was ich immer einen Eindruck von Glauben hatte? Ich muss es ein bisschen zur Seite schieben. Brauchst keine Angst haben, passiert gar nichts. Ich hatte immer, du darfst jetzt Gott sein. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben hier feministische Theologie, Gott wird Frau oder sowas. Das war jetzt reiner Zufall. Aber du darfst jetzt kurz Gott sein, okay? Wenn ich aber nachher sage, aus, ist auch wirklich aus. Dass du nachher hier denkst, du kannst hier weiter, da brauchst du eigentlich kein Mikro, gar nichts. Einfach nur machen, was ich sage. Also das ist Gott. Und ich habe immer gedacht, Glauben heißt Folgendes. Gib mir mal deine Hand. Ich halte mich da ganz fest an Jesus fest. Lass mich so richtig festhalten, so gut ich kann. Und nochmal ein bisschen anstrengen, wenn ich dann einen schlechten Tag habe, dann auch. Und dann halte ich mich nochmal ganz fest an Jesus. Und dann wird's wieder schlechter. Und dann, mein, dieser Gott ist nicht gut. Denn jetzt habe ich kapiert, es sieht anders aus. Und jetzt machen wir nochmal diesen Griff, den wir vorhin hatten. Jetzt guckt euch mal, das ist der Glaubensgriff. Was passiert jetzt, wenn ich nicht mehr kann? Was passiert, wenn ich nicht mehr, darf ich so sagen, ganz ehrlich und aufrichtig, wenn ich nicht mehr fromm genug bin? Wenn ich nicht mehr heilig genug bin? Wenn ich es einfach nicht mehr packe, auch mit der Schuld in meinem Leben? Was passiert dann, wenn ich nicht mehr genug bete? Wenn ich nicht mehr genug Kapitel in der Bibel lese? Wenn ich nicht mehr genug Lieder singe? Wenn ich nicht mehr gut genug mitarbeite? Was passiert dann? Dann lasse ich los. Halt dich auf fest. Fast. Jetzt hast du es kapiert, oder? Habt ihr es kapiert? Habt ihr es kapiert? Gott lässt nicht los. Gott sagt nicht, naja, dann lass ich dich mal gehen und guck, wie du wieder zurückkommst. Das ist doch Pillepalle, das stimmt doch gar nicht. Das steht auch in der Bibel nicht. Er hält mich fest in seiner Liebe. Es ist seine Gnade, die mich hält, nicht ich. Nicht ich bin es, der das Heil sich irgendwie erarbeiten muss. So, jetzt Moment. Weg, wieder normal, okay? Ja. Ganz arger Sünder, unheilig, darfst du auch wieder auf deinen Platz. Dankeschön. Habt ihr das kapiert? Weil das zu verstehen ist die Grundlage für alles Leben mit und für Jesus. Und glaubt mir wirklich, ich mache sehr viel für Gott. Ich könnte eine ganze Liste aufzählen von Dingen, die ich tue für Gott und vielleicht dann noch groß angeben, damit mich vergleiche mit meinen Sorgen, komme ich gar nicht schlecht weg. Wisst ihr, all das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Glaubensgriff Gottes, der mich gepackt hat mit 7 Jahren damals und stellt euch vor, trotzdem, dass ich so bin, wie ich bin, hat er nicht losgelassen. Das ist das Entscheidende. Und ich weiß nicht, wann bei dir mal so der erste Schritt war. Aber ich kann dir sagen, dass er dich gepackt hat, dass er dich angenommen hat, nicht, dass du ihn angenommen hast. Ja, schön. Schau an das, gell? Natürlich kommt es darauf an, dass ich sage, ich will glauben, ich will zu dir, Jesus, ich brauche dich. Aber dass er dich angenommen hat, ist das Entscheidende. Dass er Ja zu dir gesagt hat. Dass sogar Gott zu dir Ja gesagt ist, schon stark, oder? Einer hat mal gesagt, kein General dieser Welt würde sich ein solches Heer aussuchen. Guckt uns mal an. Guckt den Menschen mal an. Im Vergleich zu Gott, was sind wir nur? Und in Jesus Christus sagt er Ja zu mir und packt mich und hält mich fest und lässt nicht los. Die enge Verbindung, von der hier im Epheserbrief geschrieben wird, ist die Verbindung, für die er garantiert. Die fest ist wegen ihm. Und die gilt ein für alle Mal und sie reicht aus. War vor kurzem bei einer alten Dame, die im Sterbebett lag. Und ich sage Dame dazu, weil sie für mich in Bezug auf ihren Glauben edel war. Und ich bin dorthin gegangen, sie war fast nur noch Haut und Knochen. Und es hat mich tief gerührt in meinem Innern, ganz, ganz tief gerührt, weil ich wollte nicht, dass diese Frau geht. Wisst ihr, das sind so Leute, auch diese Frau, die beten, gut, sie jetzt nicht mehr, aber die beten jeden Tag für mich. Und ich bin dann dahin gegangen und dann hat mir der Sohn gesagt, hat keine Kraft mehr zum Reden, wenn sie die winkt mit dem Finger, musst du kommen und dein Ohr ganz knapp an ihr Mund pressen und dann sagt sie dir was. Und dann hat sie das auch gemacht. Und dann bin ich hin, hab mein Ohr auf ihr Mund gepresst, sah komisch aus, aber war nett. Und dann hat sie zu mir gesagt, reicht es? Reicht es? Ich glaube, ihr wisst, was sie gemeint hat, oder? So kurz vor der Schwelle in den Tod hinein zum ewigen Leben hat sie gefragt, reicht es? Ich habe mich dann aufgerichtet, habe ihre Hand genommen und hat gesagt, was Jesus getan hat, reicht. Dann reicht's. Dann reicht's. Wenn Jesus sagt, dass es vollgebracht hat, dann reicht's. Und wenn es reicht, heißt ein für alle Mal gut und da muss ich nichts mehr drauflegen. Da muss ich nicht mehr weitermachen und ständig um Gnade bitten und was weiß ich was. Oder vielleicht auch hoffen, dass Gott nicht so ein Spiel wieder oben hat und plötzlich mal Bad News stehen statt Good News. Und dass der Sieger sich vielleicht doch gegen mich entscheidet. Nein, ich weiß, seine Gnade gilt voll und ganz, unverdient. Wisst ihr, wie man in Deutschland Menschen begnadigt, die im Gefängnis sind? Ich bin zweimal im Jahr, gehe ich auch ins Gefängnis, besuche Gefangene, halte ihnen Bibelarbeiten, super spannend, super starke Sache, Wahnsinn, was man da alles für Leute trifft und manche will man am liebsten nie getroffen haben, aber gut, so ist es mal. Tolle Sache. Auf jeden Fall, viele, die dann mit mir reden, sagen zu mir, na, wenn ich nur begnadigt werden würde, weißt du, ich strenge mich an, gute Führung, so, weil so ist das hier. Wenn man gute Führung lebt, wenn man, so heißt es, einen Gesinnungswandel nachweisen kann, dann kann man von wem begnadigt werden, wisst ihr das? Es gibt nur einen hier in Deutschland, der wirklich begnadigen kann, der Bundespräsident. Der Bundespräsident ist der einzige Deutsche hier in Deutschland, der begnadigen darf. Aber wie gesagt, gute Führung, Gesinnungswandel und so weiter. Und wisst ihr, was Gott macht? Gott wartet nicht auf gute Führung, Gott wartet nicht auf Gesinnungswandel, sondern er begnadigt dem, der es gar nicht verdient hat. Merkt ihr den Unterschied? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es mir gelingt, was ich heute Morgen wollte. Vielleicht sagen jetzt 70%, wissen wir alle schon. Schon immer das Gleiche. Aber vielleicht berührt es jetzt auch mal dein Herz, wenn du sagst, hey, ganz neu, wenn das wirklich so ist, dann muss doch der Antrieb für mein Leben ein ganz anderer sein, als der es bisher ist. Oder war? Und ich hoffe, dass ihr vielleicht so ein bisschen auch die Stimme Gottes in eurem Herzen persönlich hören könnt heute Morgen, dass eben all das, was ich hier sage, dir ganz persönlich gehört. Nicht der Frommen generell, sondern dir ganz persönlich. Und da ist mir egal, wie lang du schon dabei bist, ob du Mitarbeiter bist oder nicht, ob du Hauptamtlicher bist oder nicht, ist mir egal. Denn ich hab's auch als Hauptamtlicher hören müssen, bis ich kapiert hatte, um was es wirklich geht. Ich war auf einer Freizeit, Skifreizeit. Ich kann nicht Skifahren. Ich habe in meinem Leben zwei Skifreizeiten gemacht, weil ich Freunde habe, die gesagt haben, ich müsste Skifreizeit machen. In der ersten habe ich es versucht mitzufahren und als ich fast, also mein Körper war fast ein Knoten im Tiefschnee. Dann habe ich gesagt, nie wieder. Ich habe dann nochmal eine gemacht, aber da bin ich gar nicht Skifahren gegangen, bin nur von Hütte zu Hütte zum Kaffee trinken, war auch nett. Also ich bin kein Skifahrer. Und ich weiß noch, in dieser einen Skifreizeit, das war die zweite, habe ich Bibelarbeiten gehalten und es ist mein Wunsch, mein tiefster Wunsch, dass Gott zu den Leuten redet. Und wenn meine Worte dafür zu blöd sind, dann weiß ich, Gott redet dann extra trotzdem. Und das ist das Gute. Aber an dieser Freizeit hatte ich den Eindruck, kommt gar nichts an. Da kamen keine Fragen, da kam keiner, der gesagt hat, komm, bet mit mir oder ich hab noch was. Oder hier, Seelsorge und so, war gar nichts, war tote Hose. Und also mich hat es schon so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist auch meine Zeit rum, vielleicht Rente langsam oder so. Aber dem war wohl nicht so. Am letzten Tag, ich wusste, ich habe noch abends noch eine Bibelarbeit, habe ich gebetet und gesagt, Herr, gib mir doch dein Wort. Ich will nicht sagen, was mir wichtig ist, ich will sagen, was dir wichtig ist. Gib mir dein Wort und lass mich mit deinem Wort den Leuten etwas sagen, was sie segnet, was gut ist für sie. Und dann habe ich nochmal meine Bibelarbeit angeguckt und habe gesagt, das alles ist nicht. Und wisst ihr, über was ich gesprochen habe? Ich habe gesprochen an dem Abend, das waren fast alles nur Mitarbeiter von Gemeinden. So ein paar Reingeschlüpfte waren auch nur dabei, die meisten waren aber Mitarbeiter. Und dann an dem Abend habe ich gepredigt darüber, weißt du, dass du, wenn du heute stirbst, gleich im Himmel landest? Und ich glaube, da saßen so ein paar drin und gesagt, was, das zu uns, wir sind doch Mitarbeiter, wir gehören doch dazu. Und dann habe ich von der Gnade Gottes gesprochen. Und habe ich davon gesprochen, dass er alles vollbracht hat, alles geschafft hat, damit wir wirklich in den Himmel kommen. Und ihr würdet es vielleicht nicht glauben, aber es war tatsächlich so, an diesem Abend kamen von der ganzen Freizeit 40 Leute, und das waren alles Mitarbeiter, 40 Mitarbeiter, kamen danach zu mir her und sagten, du, ich weiß es nicht. Die waren fromm. Die waren in viele Jugendkreise, Jugendkonferenzen gesessen, da war alles klar, die haben Bibel gelesen, die haben gebetet. Und ich will auch gar nicht verneinen oder wegnehmen, dass Jesus nicht sie wirklich im Griff hatte. Darum geht's mir gar nicht. Ich suche nicht Bekehrungen da, wo das überhaupt nicht nötig oder dran ist. Aber wisst ihr, nach dieser Nacht, es ging sehr, sehr lange, bis so alle 40 so der Reihe nach dran waren. Nach dieser Nacht waren 40 Leute da, die gesagt haben, wir wissen jetzt, dass uns ohne unser Zutun, ohne das, was wir leben, ohne zu messen, wie gut fromm oder schlecht fromm wir sind, wir begnadigt sind und dass wir deswegen in den Himmel kommen. Das ist schon was. Das ist so ein Strafzettel, Anhörung zum Strafzettel. Ich habe es leider, es war im Internet nicht besser so als Bild zu sehen, ein bisschen verpixelt, aber also ich bin schon ab und zu mal geblitzt worden. Wer fährt von euch Auto? Kennt ihr das? Blitzer? Also vor vielen Jahren wurde ich mal geblitzt, viele Jahre, das war noch nämlich zu D-Mark-Zeiten, das muss ich erzählen. Ich bin von Bietigheim nach Ludwigsburg gefahren und da war mal, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, 70 gestanden, ich bin 119 gefahren. Hat mich geblitzt, also, aber eins will ich sagen, also das Bild war 1A. Echt. Ich habe das Auto meiner Frau dabei gehabt und das war natürlich auch nicht schlecht. Damals waren wir noch nicht verheiratet, ich bin aber mit ihrem Auto schon mal gefahren, hatte einen billigen Diesel und so. Und dann bin ich mal zu ihren Schwiegereltern, weil ich wusste, sie ist dort, also zu ihren Eltern, zu meinen Schwiegereltern, also zu ihren Eltern hin ins Haus und bin da reingegangen und da sitzt ein Mann, den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und dann, als ich reinkomme, sagt dieser Mann, der sitzt im Sofa, macht so und sagt, das ist er. Wisst ihr, wer es war? Der Polizist vom Ort. Der kannte die Familie sehr gut und hat es mitbekommen, zu dem landete auch irgendwie dieser Bescheid und der ist dann mit dem Bescheid zu meinen Schwiegereltern, als ich reinkomme, sagt, das ist er. Das waren dann damals, glaube 250 D-Mark, für mich viel zu viel, konnte total vergessen, ich war total am Ende. Ich bin dann wieder weggefahren, bin zu Freunden gefahren, bin zu denen da rein ins Wohnzimmer und die haben sofort gemerkt, du guckst so traurig, was ist los mit dir? Ich versuche wenigstens im normalen Leben ein relativ fröhlicher Mensch zu sein. Aber dann kam ich da rein, die haben sofort gemerkt, da stimmt was nicht. Und ich habe dann bloß den Brief rausgezogen, habe ihn der hat auch gesagt, Bild ist eigentlich ganz gut, das Beste, was man aus dir machen kann. Aber jetzt kommt's. Und dann nimmt er diesen Brief, faltet ihn und steckt ihn bei sich in die Hemdtasche. Und sagt, hast du was gelernt draus? Ich habe natürlich sofort gesagt, klar, nie wieder geblitzt, natürlich. Und dann hat er für mich das bezahlt. Meint ihr, es würde nicht dumm kommen, wenn ich jetzt nochmal zur Polizei gehe und sage, ich will zahlen? Und ich wusste, was Gnade ist. Die Geschichte habe ich vor einem Jahr in einem Glaubensgrundkurs erzählt. Da sitzt eine Frau, eine junge Frau drin, angesprochen von Jesus Christus. Sie hatte vorher davon noch nichts gehört, von der Liebe Gottes und so. Und die hört diese Geschichte und sagt, wenn in meinem Leben auch was schief läuft, da steht nicht 250 Mark, sondern da steht drin, der Sünde soll, ist der Tod. Und Jesus hat für mich bezahlt, dann muss es doch klappen. Ganz unruhig fährt sie nach Hause von Böblingen nach Convestheim. Und wisst ihr, was hier passiert auf der Straße? Gott ist gut. Sie wird geblitzt. Also wenn sie jetzt hier wäre, hätte ich nicht gesagt, Gott ist gut. Ich hätte gesagt, du Arme und so, aber sie ist ja nicht hier. Kann man das rausschneiden? Und dann fährt sie nach Hause und auf dieser Schnellstraße Richtung Stuttgart merkt sie, sie wird geblitzt. Und in dem Moment, wo sie geblitzt wird, geht ihr Herz für Jesus auf und sie sagt, ich will die Gnade Jesu Christi spüren. Ich will, dass er für mich zahlt und zwar nicht den Strafzettel. Sondern der Tod, der Bescheid des Todes, der über ihr Leben hing. Und darum ist Jesus gekommen. Er kam, sah und siegte, das ist die Hintergrundgeschichte. Er kam. Im Philipperbrief, Bibel habt ihr noch? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange mache ich schon. Haben wir noch ein bisschen? Eigentlich noch 10 Minuten, gell? Aber ihr seid auch ein bisschen lahm. Mal sagen, bisschen, ich schaffe mir hier Feinde. Darf ich trotzdem das lesen? Also, ich lese mal. Ganz bekannt, Philipper 2, ab Vers 6, ja, auch wieder in dieser Übersetzung von Roland Werner steht, ganz gleich wie Gott, das war er, da geht's um Jesus. Ja, Philipper 2, 6, ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch, jetzt kommt's, klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er. Bis zum Tod, im Tod am Kreuz. Und deshalb hat ihm Gott auch über alles hochgehoben. Ihm hat er einen mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein Christus Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Dieser Jesus Christus kommt, siegt und siegt. Er kommt vom Himmel herab. Er steigt die Leiter hinunter in unser kaputtes Leben hinein. Und ich will euch einmal eins sagen, das konnte nicht irgendeiner machen. Das konnte kein Napoleon sein. Das kann auch kein Pastor sein. Manche Pastoren denken, sie sind schon halbe Mittler. Das kann kein Lobpreisleiter sein. Nein, Gott selbst musste kommen. Und Gott selbst kam in Jesus Christus. Und er wird Mensch, so wie du und ich. Und er hat Bauchweh, so wie du und ich. Und er hat Hunger, so wie du und ich. Und er ist müde, so wie du und ich. Und die Anfechtung in seinem Leben ist, so wie du und ich. Das alles, so wie du und ich. Er kommt hinunter. Und er ist nicht, sich nicht zu schad, einfach dabei stehen zu bleiben, Tellerwäscher zu sein. Wisst ihr, das ist ja so gegen unsere Natur. Wir strahlen ja, wenn wir wieder eine Geschichte hören, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und unsere Gesellschaft ist so angelegt, du kannst sowas aus dir machen und mach was aus dir. Du musst größer werden, du musst stärker werden. Mensch, vorwärts, auf, mach was aus dir. Und Jesus sagt, nein, ich lass das alles und ich gehe hinunter. Wenn ich zu wählen habe, ich nehme den Tellerwäscher-Job, weil ich da den Menschen dienen kann. Merkt ihr den Unterschied? Er kam, sah und siegte, da heißt bei Jesus, erstmal ganz runter. Erstmal ganz runter als Tellerwäscher, als einer, der vielleicht sogar nicht verstanden wird. Und doch dahin. Wisst ihr, und interessant, in diesem Text im Philipperbrief steht noch was über das, was Jesus gemacht hat. Da heißt es nämlich, Jesus war gehorsam. Wisst ihr, warum er gehorsam sein musste? Weil wir ungehorsam sind. Er musste es sein, weil wir es nicht packen. Selbst als Christen, selbst als solche, die wir es doch schon lange kapiert, wie viele Predigten habt ihr schon gehört in eurem Leben? 3.000? Viele, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Lasst uns mal ganz ehrlich so miteinander sprechen. Müsste nicht in Beziehung auf die Anzahl der Predigten, die wir gehört haben, unser Leben ein bisschen anders aussehen? Also, das ist jetzt nicht, um schlechtes Gewissen zu machen. Mir geht's ja genauso. Sondern einfach nur mal zu verstehen. Weil wir es nicht schaffen, weil wir es nicht können, weil wir seit 1. Mose 3, Fall des Menschen, ungehorsam in unserem Leben drin haben. Und hier heißt es, Jesus kam. Und was macht er? Er wird gehorsam gegenüber Gott. Und er macht es, da heißt es sogar, bis zum Tode am Kreuz. Er wird gehorsam bis zum Letzten. Und wisst ihr, ich habe vor kurzem jetzt wieder gelesen, wie das war, wenn ein Mensch am Kreuz starb, lest nicht, ihr könnt nicht schlafen. Wirklich grausam, brutalst. Dass Menschen sich Kreuz an den Hals hängen, ist für mich immer so ein bisschen, habt ihr so eins? Sorry, wenn ihr eins habt. Aber wisst ihr, das ist ja ähnlich, wie wenn man sich so einen Galgen an den Hals hängen würde. Oder einen elektrischen Stuhl. Ja, das Kreuz war das Schlimmste, brutalste. Also 300 nochmal was nach Christus haben selbst die Römer, die sehr brutal waren, gesagt, Kreuz können wir nicht mehr nehmen, ist zu brutal. Wisst ihr das? Und selbst dahin geht dieser Jesus Christus. Aber das Schlimme war nicht das Brutale des Kreuzes. Das Schlimme war auch nicht das Brutale des Blutens. Das Schlimme war nicht das Brutale der Nägel. Nein, das Schlimme war, dass er dann unsere Trennung von Gott auf sich nimmt, die Sünde auf sich nimmt, das, was ich bin. Und deswegen kann ich mich auch darauf verlassen, dass das gilt, was sein Angebot der Gnade ist. Versteht ihr? Wenn er nicht alles gegeben hätte, wäre auch nicht alles erlöst. Aber weil er alles gegeben hat, muss ich nicht mehr mich drum kümmern. Muss ich nicht mehr Punkte sammeln im Himmel. Vor kurzem hatten wir einen besonderen Gottesdienst bei uns in der Gemeinde und da ging es um dieses Video, habt ihr vielleicht schon gesehen, die 6000 Punkte. Habt ihr das gesehen? Cool, ne? Wenn man 6000 Punkte sammeln muss. Interessant, als wir dann fertig waren, da sind ganz viele Leute gekommen und haben mir gesagt, so, und jetzt fangen wir mal an, Punkte zu sammeln. Und ich bin ja Pastor, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich verteile, entweder gebe ich Punkte oder nehme ich Punkte. Echt cool, ne? Wenn irgendein Mitarbeiter komisch tut, sage ich, pass auf, ich nehme dir Punkte weg. Das ist nur ein Witz, aber wir haben kapiert. Das geht doch alles gar nicht. Auch das, was ich für ihn tue, bringt mich ihm nicht näher. Das, was ich für ihn tue, zeigt mir, dass er mir nahe gekommen ist. Das ist der Unterschied. Wenn ich bete, dann bringt mich das Gott nicht näher, sondern zeigt mir, wie nahe er mir gekommen ist. Wisst ihr, was Gottes Lieblingsbewegung ist? Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr heute noch Psalm 40 lesen. Gilt besonders für die, die jetzt keine Bibel dabei haben. Strafe muss sein oder so. Nein. Gottes Lieblingsbewegung ist, er beugt sich hinunter zu Menschen und zieht ihm um. Psalm 40 steht da so. Als ich ganz am Ende war, ich war in dieser Grube, wo der Schlamm mir bis zum Hals ging, da hat sich Gott mir hinzugebeugt und hat mich herausgezogen. Da heißt es, er hat mich auf festen Boden gestellt. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Das ist dieser Gott, der kommt, der siegt. Das ist der Mann, der mir den ganzen Grenzen und Begrenzungen der Sünde fertig wird. Auch mit der Sünde, die ich immer noch als Christ tue. Auch mit der Sünde, die sich wiederholt in meinem Leben. Oder gibt es bei euch nicht? Habt ihr es schon geschafft? Ich und Sünde? Oh, ich bin doch Christ, gell? Bin fromm, bin heilig. Passiert es euch manchmal, dass ihr vor euch selbst erschreckt? Mir geht's so. Wisst ihr, ich kenne das, was Petrus gemacht hat. Bis zum Tod will ich dir folgen. Ja, klar. Bis zum nächsten Lagerfeuer, dann war schon rum. Ich kenne das. Aber all das hat er getragen. Das muss er nicht erst noch tragen. Das muss er nicht erst noch unterschreiben. Das hat er alles getragen. Und er hat das gemacht, was hier einfach steht. Diese erste Liebe, er kam, er sah und siegte, sagen wir doch, er hat uns gesehen. Wisst ihr, wenn Jesus im Neuen Testament Menschen sieht, wisst ihr, was ihn da treibt? Barmherzigkeit. Im Epheserbrief Kapitel 2, da müsst ihr auch lesen heute, Hausaufgabe. Oh, da viel zu lesen. Also Epheser 2 steht die ersten drei Verse, wisst ihr, was da steht? Dass wir ohne Gott total am Ende sind. Und dann kommt Vers 4, liebe ich diesen Vers, aber... Und wisst ihr, was nach dem Aber kommt? Wir Menschen sind anders. Ich werde es euch morgen nochmal erzählen. Wir Menschen, nach dem Aber kommt bei uns immer das Schlechte. Wir zählen ein paar gute Dinge auf und dann sagen wir Aber und dann kommt das Schlechte. Bei Gott, der macht es andersrum. Der zählt erst schlecht auf und dann sagt er Aber und dann sagt er, aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Jetzt frage ich euch mal, hört dieser Reichtum an Barmherzigkeit auf, nachdem wir Christ geworden sind? Bei manchen habe ich so den Eindruck. Bis zum Kreuz war alles Gnade und nachher wird richtig gewerkelt. Und das ist nicht Neues Testament, das ist nicht Bibel, das ist nicht Evangelium. Evangelium heißt, nach dem Kreuz steht immer noch genug Barmherzigkeit für dich bereit, denn er ist reich an Barmherzigkeit. Jetzt mal ganz ehrlich, braucht ihr viel oder wenig von Gottes Barmherzigkeit? Und ihr seid ja nicht mal die Schlimmsten, ich will es gar nicht sagen. Aber braucht ihr viel oder wenig Barmherzigkeit? Aber ich bin doch Christ, aber braucht ihr immer noch viel oder wenig Barmherzigkeit? Sehr viel, ich brauche sehr viel. Und wisst ihr, vergesst eins nicht, die Anfrage, die ging von ihm aus. Die Anfrage ging von ihm aus, die erste Liebe war seine. Merkt ihr den Unterschied? Wie cool muss das doch sein, gell? Oder wie cool ist das so? Da ist so ein Mensch, von dem wir sagen, oh, wenn der mit mir auf Facebook befreundet wäre, wird euch wahrscheinlich so gehen mit mir nach diesen Tagen hier. Wie cool, wenn, und plötzlich, morgen steht man auf, das erste, was man macht, ist ja, na klar, Bibel lesen und so, und nachher, dann macht man Facebook auf. Und dann macht man Facebook auf, und da steht tatsächlich, oh, der hat mich angefragt. Das ist Staunen. Wisst ihr, was mich bewegt in meinem Leben? Und das sage ich wirklich von ganzem Herzen. Und wenn ihr Leute kennt, die mich kennen, dann fragt sie. Was mich bewegt, ist nicht, was ich kann. Glaubt mir es, vielleicht glaubt ihr es mir nicht, aber ich bin sehr oft ganz unten mit dem, dass ich denke, ich könnte alles. Ich kämpfe sehr oft mit mir und mit dem, was ich auch für Gott machen kann und tun kann. Aber wisst ihr, was mich antreibt? Dass er mich angefragt hat. Dass er mich in der Masse gesehen hat. Und Barmherzigkeit für mich da war. Das treibt mich an. Wenn ich ihm das wert war, für mich am Kreuz zu sterben, dann ist das das, was mich antreibt, für ihn zu leben. In aller Schwachheit, mit allen Fehlern, mit einer großen Klappe und manchmal auch ganz klein vor Angst. Für ihn zu leben, weil er der war, der mich angefragt hat. Und deswegen bin ich jetzt auf der Seite des Siegers. Nein, wisst ihr, es stimmt auch nicht, ich glaube an die geistliche Kampfführung, das ist wichtig und deswegen gibt's auch die Waffenrüstung und so. Aber wisst ihr, da geht's nicht mehr um einen Sieg. Das haben manche falsch verstanden. Die sagen, wir müssen jetzt richtig kämpfen, mal sehen, wer siegt. Nein, das ist falsch, es ist passiert. Wer Epheser 6 liest, geistliche Waffenrüstung, kennt er doch, oder? Denn wir haben es ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten und so. Der muss auch Kolosser 2 lesen. Da steht nämlich drin, dass Jesus all diese Mächten und Gewalten schon zur Schau gestellt hat und er hat sie entwaffnet. Wow. Stark, oder? Das mal zusammen zu lesen, dann zu staunen, dass ich zu diesem Namen gehört, der wahre Sieger über alles ist, nämlich Jesus Christus. Das ist ganz viel wert. Ich habe keine Zeit mehr, sonst würde ich jetzt noch Kolosser 2 mit euch lesen und am liebsten auch noch Epheser 2 noch dazu und einfach das mal so zusammenbringen und euch sagen, hey, da ist wirklich einer, der zu euch steht. Und wisst ihr, und dieser Sieger hat eine Zukunft, er kam, sah und siegte, bleibt nicht einfach da so stehen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die Sieger dieser Welt, die sterben dann mal. Ist ja toll, als Sieger sterben, hä? Kommen die Würmer auch? Wirklich? Sonst macht man nochmal so einen Sarg. Nein, ja nicht. Darf man nicht so einen Sarg aufmachen oder so. Aber das ist so. Egal, wie wir stehen, egal, wo wir sind. Wir sind an die Zukunft unseres Siegers gebunden. Und seine Zukunft, die wird beschrieben. Die wird uns gesagt im Philipperbrief. Da werden sich vor ihm alle Knie beugen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt sehe ich so ein paar Christen, immer wenn ich das höre, sehe ich so ein paar Christen, die sagen, genau, und dann werden wir es denen zeigen, die es nicht glauben wollten. Ich kann dir einen sagen, du wirst so staunen über Jesus, wenn er kommt. Du wirst keine Zeit mehr zu haben, überhaupt über irgendjemand schlecht oder gut zu denken, sondern du wirst nur auf Jesus fokussiert sein und merken, das ist der Sieger, zu dem ich gehöre. Weißt du, und die Zukunft ist verheißen, die Zukunft ist klar. Er wird kommen, heißt es. Glaubst du, dass Jesus kommt? Ich war mal bei einer Jugendkonferenz von Quechua-Indianern. Quechua-Indianer ist immer ganz spannend. Wisst ihr warum? Weil wenn man dann fertig war, nach Hause ging, dann hat man immer so als Rätselaufgabe gehabt, wie viel Flöhe nehme ich mit? Immer. Das war so das Erkennungszeichen. Ich war wieder bei diesen Quechua-Indianern, wieder heimgekommen. Meine Frau hat immer gleich gesagt, sofort alle Kleider weg, sofort duschen, Flöhe bringst du mit und so. War auch immer so. Aber An diesem einen Tag habe ich was erlebt, das werde ich nicht vergessen. Jugendkonferenz, wie hier. Es waren, ich schätze mal, mindestens 300 Jugendliche, 300 junge Quechua-Indianer, die zu Jesus gehören. Und dann haben wir über den Himmel gesprochen. Habt ihr schon mal was über den Himmel gehört? Und ich habe dann drüber gesprochen, Jesus kommt wieder. Und ich glaube, dass er wiederkommt. Und dann habe ich eins gemacht, ich mache das jetzt ganz praktisch, kann es hier nicht machen, weil hier ist die Hälfte ist zugedeckt, aber ich habe dann gesagt zu diesen 300 Leuten, lasst uns an die Fenster gehen. Ein großer Raum und die sind dann an die Fenster rechts und links vom Gebäude gegangen und habe gesagt, guckt mal in die Wolken. Ecuador hat immer viel Wolken. Also guckt mal in die Wolken, die haben ja in die Wolken geschaut und so. Und habe gesagt, irgendwann mal wird so ein kleiner schwarzer Fleck erstmal erscheinen. Na, vielleicht ist er auch größer, keine Ahnung. Aber so steht's in der Bibel, da steht so, erhebt nun eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich und dann wird er kommen auf den Wolken, heißt es. Also guckt da mal raus und dann habe ich erzählt, wie Jesus wiederkommt und der Himmel und alles. Und ich selber war, glaube ich, am meisten begeistert. So geht's mir gerade auch. Ich war total begeistert und dann irgendwann habe ich gesagt, ich muss weiter mit der Bibelarbeit machen, setzt euch wieder hin. 299 haben sich hingesetzt. Ein junges Mädchen stand immer noch am Fenster. Ich habe dann ein paar Leute haben auch versucht, ihr zu zeigen, dass es ja weitergeht, aber sie stand immer noch am Fenster. Ich bin dann runtergegangen, bin zum Fenster gegangen und gesagt, du, wir würden gerne weitermachen. Du willst doch meine Worte nicht verpassen, oder? Na so in etwa. Dann guckt sie raus, sie hat mich nicht angeguckt. Dann guckt sie raus, immer noch nach oben gerichtet, der Blick, und sagt, und wenn er doch jetzt kommt? Merkt ihr, was uns antreibt? Was uns antreibt, ist doch nicht, dass wir was tun müssten. Was uns antreibt, ist doch nicht, dass wir Punkte sammeln müssten. Was uns antreibt, kann doch nur das sein, dass er alles für uns getan hat und dass er wiederkommt. Der kommt wieder. Und es kann sein, diese Predigt war umsonst. Aber nicht, weil sie hoffentlich so schlecht war oder weil ihr nicht zuhören wolltet, sondern weil ich Amen sage und plötzlich hören wir die Trompeten oder Posaunen oder sowas. Und vielleicht kommt auch schon neuere Zeit mit Klavier, keine Ahnung. Aber wisst ihr, das treibt uns an, dass er wiederkommt. Nein, es treibt mich nicht an zu wissen, alles kann besser werden. Ich habe vor kurzem mit einem gesprochen, der glaubt, dass er wiedergeboren wird in dieses Leben. Und ich sage, du armer Kerle. Also ich will das schon gar nicht glauben, selbst wenn ich wüsste, es wäre, so will ich es gar nicht glauben, weil nochmal hierher will ich nicht. Sorry, ich bin schon älter wie ihr, vielleicht denkt ihr nicht so über den Himmel nach. Ich denke über den Himmel nach, weil ich mich drauf freue. Weil ich dann endlich den sehen kann, an den ich geglaubt habe. Und ich glaube nicht, dass ich so toll bin, dass ich ganz nah an ihm dran sein werde. Aber mir reicht 100 Meter, an ihn zu sehen. Und zu sagen, es hat gereicht. Es geht nicht drum, ich bin am Ende. Ich glaube, da kommt noch was. Genau. Zukunft des Siegers, Himmel und so. Keine Ahnung, warum ich das Bild rein habe, aber schön, oder? Ja. Warum leben wir als Christen? Und wie leben wir als Christen? Wenn es motiviert ist von Gesetzlichkeit, wenn es angetrieben ist von dem schlechten Gewissen, dann ist was schräg und faul. Und ich nehme dann mich und manche, die wir predigen, ganz arg in die Verantwortung, weil manchmal das so rüberkommt. Streng dich an. Halt dich ganz fest an Jesus, wisst ihr es noch? Streng dich an, damit du ganz nah an ihm dran bist, damit die Verbindung ganz nah dran ist. Und ich habe verstanden, ich muss drauf schauen und erkennen und bekennen, er ist an mir dran. Das treibt mich an. Jetzt könnte ich das Ganze nochmal machen, aber ich glaube, ihr habt es kapiert, oder? Also wenn ihr sagt, ihr habt es nicht kapiert, dann kommt es nochmal. Wenn ihr mir sagt, ihr habt es kapiert, dann ist das gut für die Statistik. Jugendkonferenz, alle haben es kapiert. Wir werden heute Abend dann drüber reden, was es heißt, so zu leben. Aber ich würde am liebsten heute Abend gar nicht weitermachen, wenn ich nicht weiß, dass ihr kapiert habt, was heute Morgen gesagt wurde. Und darf ich 2 Minuten noch? Und wenn dir das nicht, ganz persönlich, deswegen will ich noch sagen, wenn dir das nicht klar ist, wenn du heute Morgen den Eindruck hast in deinem Herzen, ich war der, der versucht hat, als Christ zu leben. Ich war der, der gegeben hat, der sich verausgabt hat, der kaputt gegangen ist, auch am schlechten Gewissen, weil es doch nicht geklappt hat. Hey, dann nutz diesen Tag und red mit jemand drüber. Ich werde da sein, du darfst gern zu mir kommen, wir können miteinander beten. Es sind hier Mitarbeiter. Du kennst die Leute besser wie ich. Geh auf sie zu und lass nicht los, bis sie dir nicht helfen, genau das zu erkennen. Dein Leben zum ersten Mal oder ganz neu an Jesus festzumachen und zu sagen, er hat sich jetzt an mich festgemacht und wird nicht loslassen. Jetzt fange ich schon wieder an, deswegen Amen. Weißt du, darf ich beten? Macht mir das ja auch gut, wir beten. Ich will ganz arg gern für euch beten. Lieber Herr, es ist so schwer, in menschlichen Worten zu sagen, was Gnade bedeutet. Und deswegen bin ich froh, dass wir nicht einfach nur eine Idee weitergeben, sondern dass wir ein geschichtliches Ereignis weitergeben, nämlich dein Kommen in diese Welt und dein Sterben am Kreuz. Darf ich dich bitten, lieber Herr, an diesem Morgen durch deinen Geist, das in unserem Herzen festzumachen, dass wir heute zum Staunen kommen und dankbar werden über deine große Liebe und Barmherzigkeit. Herr, ich brauch's immer wieder, lass mich nicht abweichen von dieser Sache. Und danke, dass du uns nahe bist und dass du dich nicht beleidigt zurückziehst, wenn wir Fehler machen. dass dann Vergebung da ist für uns. Danke für dein Wort. Danke für die Möglichkeit, dass wir heute hier sein können und über unser Leben und ganz besonders über dich nachzudenken. Segne uns und lass uns auch heute bei irgendetwas, was wir sagen und tun, ein Segen sein. Amen.